So richtig entspannt lächeln lässt sich auch nur dann, wenn das, was man dadurch preisgibt, nämlich die Zähne, entsprechend präsentabel ist. Wie halten wir unsere Zähne gesund? Was, wenn mir das trotz aller Bemühungen nicht gelingt? Was, wenn der weiße Kittel für mich ein rotes Tuch ist? Lauter Fragen, die Sie heute stellen können. Alles rund um die Zahngesundheit. Die Antworten kommen vom Zahnarzt und Wissenschaftler Professor Stefan Fickel, der uns heute aus Nürnberg zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Professor Fickel.
Ja, hallo, guten Morgen, Herr Schneider. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen Sprechstunde halten.
Sehr schön. Herr Fickel, ich putze mir. Jetzt fangen wir gleich mit mir an, würde ich sagen. Die Chance nutze ich, bevor wir hier überrannt werden mit Anrufen. Bei mir ist es nämlich so, ich putze mir morgens und abends die Zähne, benutze sogar Interdentalbürsten und, wenn ich nicht zu faul bin, auch Zahnseide. Und trotzdem musste mein Zahnarzt neulich bohren. Was habe ich falsch gemacht?
Ja, das kenne ich ja von Ihnen, Herr Schneider, dass Sie mit der Eigendiagnose immer beginnen. Also vom Prinzip muss man natürlich sagen, Sie machen wahrscheinlich die perfekte Mundhygiene, ja, aber vielleicht haben Sie einen anderen kleinen Teil ein bisschen unterschätzt und das ist vielleicht die perfekte Ernährung. Vielleicht waren es dann doch mal ein, zwei Gummibärchen zu viel. Wir wissen heute natürlich, wenn Sie eine perfekte Mundhygiene haben, ja, spielen aber auch andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel eine sehr gute Ernährung. Und da steht natürlich Zucker, klebrige Nahrung steht ganz stark im Fokus. Oder, und jetzt wird es ein bisschen gemein, Herr Steiner, vielleicht ist es auch irgendwann das Alter. Wir wissen, je älter wir werden, desto weniger wird der Speichel, der ja unsere Zähne schützt. Also vielleicht war es eins von den beiden.
Ich tippe auf Letzteres. Also quasi Diagnose, schauen Sie doch einfach mal in Ihren Reisepass, richtig?
Ja, es ist leider so, dass wir schon wissen, auch insbesondere von den Zähnen wissen wir eigentlich, dass wir wahrscheinlich so als Menschen 40 Jahre hätten werden sollen, weil bis dahin waren wahrscheinlich die Zähne mit der sandhaltigen Nahrung, waren abgeschmirgelt und naja, wir wären ja heute fast doppelt so alt und das nagt dann natürlich auch an den Zähnen.
Na gut, dann bin ich jetzt halbwegs versöhnt. Wie schaut's bei Ihnen aus im Mund? Welche Fragen haben Sie? Sprachnachrichten schicken Sie bitte an die 0151 720 227 oder Sie rufen direkt hier an 0800 246 2469 oder Sie schreiben uns eine Mail an gesundheitsgespräch@bayern2.de und da sind auch schon ein paar eingelaufen. Professor Fickel, ich schaue hier mal, dass ich in meinem Rechner das hier lesen kann. Das sind ein bisschen arg viele Kanäle hier gerade. So, Karl Irrgang schreibt, guten Morgen, ist eine professionelle Zahnreinigung mindestens jährlich wiederholend zu empfehlen bzw. wichtig? Und was ist der Unterschied zur normalen Zahnreinigung?
Ja, also das ist wirklich, würde ich sagen, als Synonym zu bezeichnen. Eine normale Zahnreinigung und eine professionelle Zahnreinigung ist, würde ich sagen, ist eigentlich das Gleiche. Man muss es ein bisschen unterscheiden zu einer Parodontose-Behandlung, aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Also prinzipiell würden wir heute schon empfehlen, einmal im Jahr ist so eine professionelle Zahnreinigung absolut sinnvoll. Der Hintergrund ist ein bisschen, auch wenn wir eine gute Mundhygiene haben, ja, mit Interdentalbürsten, so wie es der Herr Schneider macht, ja, dann sammeln sich aber trotzdem über die Jahre und Monate sammeln sich Beläge an. Und wenn die natürlich, wie das Wort das sagt, professionell weggemacht werden, ja, dann ist das natürlich gut, weil die Bakterien weggenommen werden, die sich dann schon so langsam organisiert haben. Und ein zweiter wichtiger Punkt bei der professionellen Zahnreinigung, das weiß jeder, der das schon mal hat machen lassen, naja, da wird eine Dreiviertelstunde, wird praktisch jeder Zahn einzeln gesäubert und da fallen natürlich Dinge sehr früh auf. Und wie immer in der Medizin, je früher eine Erkrankung oder ein Problem erkannt wird, desto leichter und auch weniger belastend ist es dann zu behandeln.
Da fallen Dinge auf, aber da fallen auch Dinge an, nämlich Kosten.
Absolut. Also man muss sagen, die professionelle Zahnreinigung war ganz lange Zeit nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Das hat sich ein bisschen geändert, auch auf Druck der Zahnärzteschaft, weil wir ein bisschen gesagt haben, Mensch, die Prophylaxe und die Prävention ist doch viel wichtiger, ja, als die Behandlung. Und ich würde sagen, fast alle gesetzlichen Krankenkassen übernehmen heute mindestens eine professionelle Zahnreinigung pro Jahr oder geben wenigstens einen Zuschuss. Also da muss man sich mal erkundigen bei seiner gesetzlichen Krankenkasse. Also ganz gute Nachricht.
Das heißt, wenn ich eine Rechnung von meinem Zahnarzt bekomme für so eine professionelle Zahnreinigung, dann lohnt es sich bei meiner Krankenkasse mal nachzufragen, schaut mal, ich habe hier was, könnt ihr da was drauf zahlen, oder? Weil von alleine kommen die ja nicht.
Nein, von alleine kommen die nicht. So freundlich sind die dann doch nicht. Also da würde ich vielleicht sogar im Vorfeld einfach mal nachfragen. Mhm. Es gibt im Internet mittlerweile ganz große Listen, welche Krankenkassen welchen Zuschuss und Zuschlag gibt. Ja, da gibt es dann natürlich, wie wir es von Versicherungen kennen, wieder ganz klare und kleine Regeln. Also ich würde mich da im Vorfeld mal erkundigen und wie dann das genaue Prozedere ist, ob man diese Rechnung einreichen muss. Das muss man mit der Krankenkasse abklären. Alles Aber prinzipiell klar. würde ich mich vorher informieren.
Sehr schön. Herr Fickel, ich sehe schon anhand der E-Mails, die uns allein schon erreichen, dass wir heute eine sehr große Bandbreite an Themen haben werden. Jetzt machen wir aber telefonisch weiter und zwar bei Herrn Frank. Ich grüße Sie, Herr Frank.
Ja, guten Morgen nach Bayern.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus der Nähe von Karlsruhe an.
Ah, sehr schön.
Ja, ich habe eine Frage, die sicherlich sehr viele Leute betrifft. Und zwar als Diagnoseinstrument wird ja auf eine Röntgenaufnahme gemacht. Das war bei mir neulich auch der Fall, ist noch gar nicht lange her. Da hatte ich am linken Oberkiefer Beschwerden, da wurde dann auch was gezogen. Und die Röntgenaufnahme wurde aber vom gesamten Bereich natürlich gemacht. Und meine Frage ist jetzt, weil ich jetzt rechts unten Schmerzen habe, die mir so ein bisschen suspekt sind, kann man auf einem Röntgenbild Vereiterungen, Entzündungen des Kiefers, überhaupt entzündliche Prozesse, Karies. Mit anderen Worten, was kann man auf einem Dentalröntgenbild, nicht jetzt CT oder sowas kompliziertes, ein einfaches zahnmedizinisches Röntgenbild, was kann man da erkennen?
Mhm, interessante Frage.
Ja, vielen Dank, eine tolle Frage. Es kommt natürlich darauf an, aber Sie haben es ja schon gesagt, ob ein gesamtes Röntgenbild gemacht wurde oder ob nur ein einzelnes Röntgenbild von der Problemstelle gemacht wird. Ein sogenanntes gesamtes Röntgenbild ist ein sogenanntes Panorama-Röntgenbild. Und das Panorama-Röntgenbild, das kann einem wirklich sehr gute Anzeichen geben auf Entzündungen und auch auf Knochenabbau. Und das Entscheidende ist ja, eine Entzündung ist meist mit einem Knochenabbau verbunden und das sieht man auf diesem Röntgenbild. Oder eine Zahnkaries, auch die ist ja von Auflösung von Zahnsubstanz gefolgt, auch die würde man auf so einem Röntgenbild erkennen. Also wenn das ein gesamtes Röntgenbild ist, dann kann man dieses Röntgenbild sicherlich verwenden, um ihre aktuellen Beschwerden nochmal einzuordnen.
Aber eine Vereiterung beispielsweise würde man nicht sehen.
Naja, eine Vereiterung hat ja, Sie haben recht, es ist natürlich ein weichteiliges Problem, aber eine Vereiterung hat ja in der Regel auch eine Konsequenz auf den darunterliegenden Knochen. Das bedeutet also, man würde wahrscheinlich schon Anzeichen auf dem Röntgenbild sehen, ob an dieser Stelle, wo was vereitert ist, vielleicht ein Problem ist. Also in der Regel hat es auch eine Konsequenz auf die röntgenologische Darstellung.
Ja, man könnte also fragen, was sieht man nicht in einem Panorama-Röntgenbild? Aber das haben Sie ja gerade schon mit der Vereiterung angesprochen.
Absolut. Also man sieht eigentlich die allermeisten Dinge, die zahnärztlich passieren können, können Sie auf so einem Röntgenbild entdecken. Wenn es dann so ist, dass man das auf diesem Panorama-Röntgenbild entdeckt hat, dann würde man in der Regel noch ein kleineres Röntgenbild machen, weil die etwas schärfer und genauer sind, ja, um wirklich diesen Entzündungsherd genau lokalisieren zu können. Aber als erste Einordnung ist dieses Panorama-Röntgenbild sehr gut geeignet.
Alles klar.
Herr Frank,
danke ich mich für die Antwort.
Wir sehr haben gerne. Zu danken.
Und schönen Tag allen noch. Leuten eine gute zahnschmerzfreie Woche.
Danke sehr, Herr Frank. Gut. Ihnen auch. Tschüss. Und Professor Fickel, Herr Frank hat ein Stichwort genannt, das wir kurz noch behandeln sollten, nämlich Karies. Was ist das eigentlich genau und ist das überhaupt noch ein Thema?
Ja, also Herr Schneider, Ihr Fachwissen, das überzeugt mich jedes Mal wieder. Sie haben absolut recht, die Zahnkaries, ich glaube jeder kennt es noch, Karies und Baktus und dann die schwarzen Löcher auf den Zähnen. Es hat sich extrem verringert, die Zahnkaries in der Bevölkerung. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, ja, dass das bis zu 50-70% sich verringert hat. Und wahrscheinlich ist ein Hauptgrund ist Fluorid, der mittlerweile in unseren Zahncremes und Zahnpasten drin ist. Mhm. Also prinzipiell kann man sagen, die Zahnkaries, nochmal kurz zur Zusammenfassung, ist eigentlich durch Bakterien hervorgerufen. Also Zähne haben ja Nischen und dort setzen sich Bakterien ein und diese Bakterien, die ernähren sich, wie wir es am Anfang besprochen haben, vielleicht von denen von Ihnen manchmal gegessenen Gummibärchen. Ja, und,
was für eine Unterstellung, ist unfassbar.
Und diese Gummibärchen sorgen dann dafür, dass praktisch hier Säure produziert wird von den Bakterien, mehr oder weniger als Ausscheidungsprozess. Und diese Säure löst natürlich einfach die Zahnhartsubstanz auf. Und dann kommt es einfach zu einer Auflösung. Und irgendwann ist ein Loch entstanden. Und in diesem Loch können sich natürlich Bakterien wieder weiter vervielfältigen. Also das wäre eine Zahnkaries. Aber wie gesagt, Fluorid hat, würde ich sagen, einen Großteil der Zahnkaries den gar ausgemacht.
Und diesen Nachsatz noch ganz kurz. Fluorid ist nicht das Fluor, vor dem viele Menschen warnen, das sei giftig und so. Fluorid ist ungiftig.
Wichtiges Statement. Fluorid ist eines der am besten untersuchtesten Stoffe, die wir in der Medizin haben. Wird in anderen Ländern teilweise sogar Trinkwasser zugesetzt, um wirklich Zahnkaries zu vermeiden. Auf keinen Fall mit Fluor zu verwechseln. Fluor ist ein giftiges Gas. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, denn das ist schon ein Mittel, das sehr potent ist und ich würde sagen, wirklich viele, viele Zahnschmerzen verhindert hat.
So, Herr Fickel, dann machen wir doch weiter mit dem Anliegen von Frau Fleischmann und ihrer Tochter. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal rein.
Meine Tochter ist 7,5 und schon letztes Jahr wurde bei der Zahnärztin festgestellt, dass sie 2 Kreidezähne hat, unten im Kiefer, an den Backenzähnen ganz hinten. Die sind beide versiegelt worden. Der eine ist in Ordnung soweit und der andere fängt schon an zu bröckeln. Ich wollte mal fragen, was es da für Infos gibt, auch aus Interesse, woher das kommt und was man da noch tun kann, außer Elmex Gelee, was wir schon regelmäßig machen und regelmäßig zur Kontrolle gehen.
Mhm. So, also soweit diese Frage zu Kreidezähnen. Was sind Kreidezähne? Klingt nach Osteoporose für Zähne.
Ein bisschen ist es so, ist ein bisschen eigentlich ein trauriges Thema, weil die Wissenschaft und die Forschung nicht so richtig eine Antwort hat. Deswegen muss ich leider die Dame etwas enttäuschen. Also ich kann es vielleicht nochmal zusammenfassen. Kreidezahn ist wirklich ein Zahn, der schaut gelb milchig aus. Es gibt es bei den Milchzähnen, es gibt es aber auch bei den bleibenden Zähnen. Ja, und der bröckelt richtig. Also das heißt, da fallen teilweise richtige Teile von diesen Zähnen ab. Es ist wahrscheinlich eine Verkalkungsstörung. Das bedeutet also, dieser Zahn an sich ist nicht korrekt aufgebaut, so wie wir es von der Anatomie kennen. Mhm. Das große Problem ist, wir wissen leider nicht, woher es kommt. Und bis heute ist die Wissenschaft sich sehr unklar. Es ist auch, glaube ich, ein sehr aktuelles Phänomen. Das heißt also, wenn man mit älteren Zahnärzten spricht, die sagen, Mensch, vor 20, 30 Jahren hat es das nicht gegeben. Man muss sagen, vielleicht diese Weichmacher sind so ein bisschen im Verdacht, die wir mit unseren Kunststoffflaschen und teilweise auch Babyflaschen und so kennen.
Diese Phthalate.
Richtig, die sind ein bisschen im Verdacht, aber einen ganz klaren Zusammenhang gibt's leider nicht. Deswegen also erstmal zu dieser Interessensfrage. Wir so ganz genau wissen wir nicht. Es gibt viele Forschergruppen, die dran arbeiten. Was die Dame gesagt hat, ist absolut richtig. Was man versucht, ist diese Zähne so lang wie möglich in der Mundhöhle zu halten, eben mit Fluoridierung. Elmex Gelee ist ein sehr hochkonzentrierte Fluoridzahnpasta, die in diesen Situation absolut richtig ist. Auch das, was die Zahnärztin gemacht hat, ist absolut richtig, diesen Zahn so zu versiegeln, dass man kann sich das vorstellen, da sind total viele Nischen in diesem bröckligen Zahn drin, wo sich natürlich dann wieder Bakterien und Ähnliches einlagern. Also absolut richtig, das zu versiegeln und man versucht eben diese Zähne so lang wie möglich in der Mundhöhle zu halten, teilweise manchmal auch mit Kronen und Ähnliches. Möglicherweise wird es aber vielleicht dann doch mal ein Zahn sein, der irgendwann mal ersetzt werden muss. Aber eben ganz wichtig, das Kind ist 6, 6,5 oder 7. Möglicherweise ist es auch noch ein Milchzahn. Dann hat man manchmal Glück, wenn es nur die Milchzähne sind. Mhm. Ja, aber man versucht auch die bleibenden Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Also auch vielleicht Fluoridspülungen. Und vielleicht ein Tipp noch für die Mutter. Natürlich ist in solchen Situationen die Ernährung extrem wichtig. Also wenn sich diese Kinder jetzt viel von zuckerhaltigen Getränken, Apfelschorle, weichen Smoothies ernähren, das ist natürlich genau dann Gift bei diesen Problemen.
Mhm, aber die Hoffnung besteht, sofern es denn der Milchzahn ist, dass das, also wenn die Milchzähne betroffen sind, heißt das nicht notwendigerweise, dass die regulären Zähne, wie nennt man die eigentlich, die zweiten Zähne?
Bleibenden.
die bleibenden Zähne, dass die dann auch betroffen sind. Das muss nicht so sein.
Ja, wichtiger Punkt. Es kann sein, es muss aber nicht so sein. Wir sagen manchmal so ein bisschen lapidar, wenn es nur die Milchzähne sind, hat man Glück, ne? Weil die fallen ja eh aus. Und dann gilt natürlich die gleiche Prämisse. Erhalte den Milchzahn so lange, ja, bis der bleibende nachkommt. Aber wenn es dann doch die bleibenden Zähne haben, dann ist es natürlich so, dass man dann vielleicht manchmal der Konsequenz ins Auge schauen muss, dann aber hoffentlich im Erwachsenenalter.
Mhm. Bleibende Zähne ist, muss ich jetzt fast in Anführungszeichen setzen, denn es kommt natürlich auch vor, dass denn bei den sogenannten bleibenden Zähnen auch nicht alles bleibt oder vielleicht auch gar nicht erst kommt. Mir scheint das der Fall zu sein bei der Nachricht, die uns jetzt Frau Nobienski geschickt hat.
Fehlt ein Backenzahn im Kiefer, ist es dann, also der letzte in der Reihe, ist es dann notwendig, den zu ersetzen, um alle anderen Zähne auch gut zu erhalten? Oder kann man einfach auf so einen allerletzten Backenzahn verzichten?
Also vielleicht wurde er gezogen oder was auch immer. Jedenfalls, da fehlt jetzt was. Was macht das mit dem Gebiss?
Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Frage, weil wenn jetzt der hinterste Backenzahn fehlt, ist es natürlich so, dass der Zahn dagegen, ne, also es gibt ja dann einen Oberkiefer- respektive Unterkieferzahn, der dagegen steht, natürlich keine Abstützung mehr hat. Und das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber das ist in der Tat so, dass die Zähne sich gegeneinander abstützen. Das bedeutet also, möglicherweise, ja, ist dieser andere Zahn ein bisschen beleidigt, ja, und beschließt, aufgrund der fehlenden Abstützung herunter zu wandern, ja, oder dann nach oben zu wandern. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass dieser Zahn auch in Gefahr ist, ne, weil je weiter der rauskommt, desto schwieriger ist er zu reinigen, desto leichter können Karies und Ähnliches entstehen.
Herr Fickel, ich glaube, was Sie gerade angesprochen haben, ist etwas, was Frau Thomas auch beschäftigt. Nehmen wir sie doch gleich mit dazu. Hallo, Frau Thomas.
Hallo, grüße Gott, Herr Schneider, und grüße Gott, Herr Professor.
Hallo, Frau Thomas.
Hallo. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, ich bin 77 und habe oben links auch eine Zahnlücke von einem gezogenen Zahn. Und jetzt möchte der Zahnarzt mir eine Brücke machen. So, da muss ja aber für die Brücke der vordere und der hintere Zahn bearbeitet und abgeschliffen werden. Soll ich mir mit 77 noch eine Brücke machen lassen oder nicht?
Also wenn Marianne Koch hier sitzen würde, würde sie sagen, mit 77, liebe Frau Thomas, sind Sie alles andere als in irgendeiner Form alt. Aber Herr Fickel, Sie sind dran.
Also Frau Thomas, das klingt mir, wenn ich Ihrer Stimme lausche, auch so, ja, als dass wir da jetzt nicht drüber sprechen müssen, ob sich irgendwas noch lohnen würde. Dennoch haben Sie natürlich schon ein bisschen recht. Das bedeutet, also Sie haben eine Lücke und der Zahnarzt überlegt, ob man eine Brücke einsetzt. Und für eine Brücke muss doch relativ viel von den gesunden Nachbarzähnen abgeschliffen werden. Es gibt sogar Forschungen, die zeigen, dass das bis zu 50-70% des Zahnes ist, was schon einiges ist. Deswegen muss man sich das überlegen. Ich denke, man muss, das Wichtigste sind Sie. Stört Sie diese Lücke? Ja, haben Sie das Gefühl, dass Sie beim Essen da, sagen wir mal, eingeschränkt sind? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie das vielleicht auch ästhetisch oder kosmetisch stört? Dann muss man sich überlegen, ob man diese Lücke verschließt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eins wäre eine Brücke. Und das Zweite ist möglicherweise auch ein Zahnimplantat, was heute auch in Ihrem Alter sehr schonend eigentlich eingesetzt werden kann, um die Nachbarzähne gesund zu halten. Also ich würde es mal so formulieren, wichtig sind Sie. Ja? Sie sagen erstmal, stört mich das, ja oder nein? Wenn ja, dann kann man die Optionen weiter prüfen.
Aha, vielen Dank. Ja, mich selber stört es nicht. Also ich muss schon arg, arg lachen, dass man das überhaupt sieht. Und so viel zu lachen habe ich nicht
mehr. Ach, Frau Thomas.
Also vielleicht nochmal medizinisch dazu. Aus den Gründen müsste es nicht geschlossen werden. Man muss ein bisschen schauen, dass sich dieser untere Zahn, der vielleicht dagegen ist, nicht
verlängert. Das ist ein Implantat, Entschuldigung.
Ja, na, dann kann gar nichts passieren, weil der sich nicht verlängern würde. In der Regel, deswegen habe ich es gar nicht so angesprochen, ist es auch bei einer zahnbegrenzten Lücke, von der Sie ja gesprochen haben, nach jeder Seite steht noch ein Zahn, nicht so ein Problem, weil der untere Zahn oft durch den anderen oben noch abgestützt ist. Also so gesehen würde ich sagen, wenn der untere ein Implantat ist und es ist eine Lücke, dann entscheiden Sie drüber. Aber so wie Sie mir klingen, haben Sie schon einiges zu lachen und möglicherweise wäre es schon eine Option.
Na gut, ja. Also vielen Dank.
Sehr danke gerne. Ihnen, Frau Thomas.
Ihnen wünsche ich auch noch was zu lachen und den Patienten hier allen auch.
Danke.
Also schönen Tag. Vielen Ebenso. Dank. Wiederhören.
Ciao, ciao. Herr Fickel, wir haben gerade schon über Implantate gesprochen. Das würde ich jetzt gern noch mal ein bisschen erweitern als Thema, denn dazu hat uns eine Hörerin folgende Frage geschickt.
Ich soll ein Zahnimplantat bekommen und bin jetzt etwas besorgt. Wie geht das vor sich? Was muss ich beachten? Was sind wichtige Fragen, die man vielleicht dem Zahnarzt stellen sollte?
Ja, das ist ein ganzer Katalog an Sie, Herr Fickel.
Das würde ich auch sagen. Ich hoffe, wir haben bis heute Abend Zeit. Also vielleicht grundsätzlich für die Patientin ein paar Tipps. Also das Allerwichtigste, wissen wir heute bei Zahnimplantaten, ist, dass keine Parodontose besteht. Also das wäre mal die erste Frage, die die Patientin zu fragen hat, beziehungsweise selber zu überlegen hat, habe ich eine Parodontose? Denn wenn eine Parodontose vorhanden, muss die gut behandelt sein, bevor Zahnimplantate hineinkommen. Und das Zweite, was ich vielleicht noch so ein bisschen mitgeben kann, ist, wir wissen heute schon, dass es in den allermeisten Fällen von einem Zahnimplantat Sinn macht, eine sogenannte dreidimensionale Röntgenbildaufnahme zu machen. Die haben heute deutlich weniger Strahlungsbelastung als früher CTs oder ähnliches haben, geben uns aber eine extrem gute Information, ja, dreidimensional, wo kann das Implantat eingesetzt werden und vielleicht ein kleines drittes Qualitätskriterium, ja, man sollte auf alle Fälle nach diesem Einsetzen des Zahnimplantates auf einen sogenannten Implantat Pass bestehen, denn dort wird genau das Implantat aufgeschrieben, was dort eingesetzt wird und das kann einem oft dann helfen, wenn man zu einem anderen Zahnarzt geht oder wenn im Ausland zum Beispiel mal mit diesem Zahnimplantat was wäre. Also vielleicht diese drei Tipps.
Gut, und für alle, die noch kein Implantat haben oder vielleicht auch hoffentlich nie eins brauchen, das ist im Prinzip, da wird ein Zahn in den Kiefer reingeschraubt, ganz banal formuliert, oder?
Ja, also man kann sich das vorstellen wie eine Art Dübel. Das bedeutet also, man schraubt einen Titandübel, ist nichts anderes als die Orthopädie auch mit Hüftgelenken, mit Kniegelenken und ähnliches macht. Wir wissen, dass Titan ein Material ist, was der Körper sehr gern mag. Das heißt also, es verwächst entzündungsfrei, verwächst der Knochen mit diesem Zahnimplantat. Ja, und es ist dann praktisch wie eine Stütze, die eine Zahnkrone tragen kann. Also stellen Sie sich vor, es ist eine Schraube, die man reinschraubt und diese Schraube hat oft noch ein Innengewinde und in dieses Innengewinde kann dann wirklich ein echter Zahn, also meist aus Keramik, draufgeschraubt werden. Das ist ein bisschen das Funktionsprinzip eines Zahnimplantates.
Übernehmen das die Kassen?
Die privaten Krankenkassen übernehmen in der Regel je nach Tarif das Einsetzen von Zahnimplantaten, manchmal beschränkt pro Kieferhälfte, aber ja, die übernehmen das in der richtigen Indikation. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen keine Zahnimplantate, das heißt also das Einsetzen, das chirurgische Verfahren wird nicht übernommen, aber man kriegt für die endgültige Krone, die Zahnkrone, die dann auf diesen Dübel draufkommt, kriegt man einen Zuschuss von der gesetzlichen Krankenkasse.
Immerhin. Und weil Sie es erwähnt haben, sollten wir es noch erklären, die Parodontose, oder eigentlich heißt sie ja Parodontitis, dass ich Ihnen das sagen muss, Herr Fickel, ich bin ja
Herr Schneider, ich bin begeistert von Ihrem Wissen. Ich denke, wir sollten über kurz oder lang eine Gemeinschaftspraxis aufmachen.
Da gehen Sie pleite, das kann ich Ihnen sagen. Aber was ist eine Parodontose?
Eine Parodontose, es gibt die zwei großen Erkrankungen im Mund. Das eine ist Karies, das haben wir schon angesprochen. Das zweite ist die Parodontose und Sie haben mich natürlich erwischt. Ich habe es falsch gesagt, aber es ist nun mal landläufig unter diesem Namen bekannt. Es ist eine Entzündung des Zahnbettes. Bedeutet also, der Zahn ist ja im Zahnfleisch, aber auch im Zahnknochen aufgehängt und befestigt. Und es sind leider mal wieder diese Bakterien, die sich ansammeln, meist unter dem Zahnfleisch. Ja, und über die Jahre passiert Folgendes. Der Körper möchte sich gerne gegen diese Bakterien verteidigen, schafft es aber nicht so wirklich. Und was er dann sagt, der gemeine Kerl, ist, na, dann werde ich lieber den Zahn los, als dass diese Bakterien in die Nähe von meinen Knochen kommen. Und das ist eine Parodontose. Das heißt also, der Knochen und das Zahnfleisch weicht zurück vor diesen Bakterien und im schlimmsten Fall fällt der Zahn dann aus.
Und auch da hilft natürlich Mundhygiene dagegen oder zum Beispiel möglichst nicht rauchen beispielsweise?
Absolut. Also wir wissen, eine sehr gute Mundhygiene ist ein Faktor, um eine Parodontose zu vermeiden. Aber es hat sich schon über die letzten Jahre, und das ist schon ein sehr aktueller Forschungsstand, gezeigt, naja, es ist eben nicht nur die Mundhygiene, sondern es ist vielleicht auch die Genetik. Ja, wenn der Papi und die Mami auch schon Probleme mit den Zähnen hatte, dann ist da oft eine Anfälligkeit, nennen wir das. Und, das haben wir eben schon angesprochen, der berühmte Lifestyle, das heißt also, ja, schlechte Ernährung, Rauchen, Diabetes ist auch mittlerweile eine Zivilisationserkrankung. All diese Aspekte spielen da natürlich mit rein in die Entstehung von so einer Parodontose.
Herr Fickel, jetzt kommen wir schon langsam in die schwierigeren Fälle rein, glaube ich. Was heißt schwieriger? Sie haben bestimmt für alles eine Lösung parat. Ich nehme Frau Bieber ins Gespräch. Hallo, Frau Bieber.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, Frau Bieber.
Schwierig deshalb, weil Sie keine besonders guten Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht haben. Umso mutiger, dass Sie sich an uns wenden.
Ja, also ich bin inzwischen wirklich bei Zahnärzten eine Panikpatientin, gehe aber trotzdem zum Zahnarzt ohne irgendwelche Beruhigungsmittel, habe aber jetzt Gott sei Dank in Würzburg, wo ich seit Jahren wegen einer Parodontose und Parodontitis bin, in Behandlung bin, einen sehr guten zahnerhaltenen Zahnarzt kennengelernt. Mhm. Dennoch ist es so bei mir, dass natürlich das Kind schon lange in den Brunnen gefallen ist, weil ich Mundhygiene von den Eltern nicht richtig gelernt habe. Mhm. Also damals gab es keine Zahnseide, sowas nicht. Ich habe auch einen Kiefer, der dringend eine Spange gebraucht hätte als Kind. Also meine Kinder, Enkelkinder haben sowas von mir bekommen. Und dahingehend ist natürlich bei mir auch mit den Zähnen, es hat sich inzwischen auch ein Zahn gelockert, der sicherlich jetzt gezogen werden muss wegen dieser ständigen Entzündungen. Muss aber sagen, ich ernähre mich sehr gesund, ich rauche nicht, ich nasche nicht, ich trinke nicht. Und trotzdem, würde ich sagen, das Ganze begann ja dann schon als Säugling oder als Kind mit der gesamten Mundhygiene. Und das nützt mir heute ja mit 72 Jahren nicht mehr sehr viel. Und ich stehe jetzt vor dem Problem, ich kann mir keine Implantate leisten. Ich habe eine Zusatzversicherung, die zahlt mir aber die Implantate nicht. Mhm. So, und ich weiß jetzt nicht, ich weiß mittlerweile ja im Vorfeld bei mindestens 5 verschiedenen Ärzten Nürnberg, Fürth, Erlangen. Ich komme aus Franken und muss sagen, ich habe da so viel Verschiedenes erlebt. Mir wurden auch 3 Zähne im Zuge der Deloskopieversorgung gezogen. Dann hat man das doch nicht gemacht, weil meine Zähne eben und mein Biss nicht stimmt. Ich habe eine Funktionsanalyse, so nannte man das damals, vor ein paar Jahren machen lassen. Die musste ich auch selbst bezahlen. Also ich habe schon gut gesorgt die letzten Jahre für meine Zähne, denke ich. Und trotzdem stehe ich jetzt vor dem großen Problem. Mir fehlen sämtliche Backenzähne. Mhm. Ich habe nur noch 15 Zähne im Mund. Und wo beginne ich jetzt?
Herr Fickel, eine Großbaustelle.
Ja,
vielen Dank für die Beschreibung des Zustandes. Ja, ist natürlich eine schwierige Situation, gebe ich Ihnen absolut recht. Ich meine, das Einzige, was ich natürlich so ein bisschen aus der Ferne sagen kann, für uns eigentlich als Parodontologen oder als Zahnerhalter ist das Wichtigste, ist wirklich der konsequente Zahnerhalt. Und Sie haben absolut recht, es braucht eine Parodontosebehandlung. Ich kann es auch nicht genau sagen, woher diese Risiken bei Ihnen kommen. Möglicherweise ist es aber auch genetisch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihren Eltern war, ob die auch schon große Probleme mit den Zähnen hatten. Also mein Rat wäre in solchen Situationen, ich würde niemals Zähne zu schnell ziehen lassen, denn wir wissen eigentlich heute, dass mit den modernen Methoden der Parodontosebehandlung extrem viel möglich ist. Und aus der Sicht würde ich sogar mal überlegen, ob es denn überhaupt nötig ist, sowas zu versorgen. Und auch wieder hier was Ähnliches, was ich mit der Dame im Vorfeld besprochen habe. Wenn Sie zurechtkommen mit dieser Zahnanzahl, dann muss man überlegen, vielleicht ist es doch sinnvoll, die restlichen Zähne, die Sie haben, zu stabilisieren, ohne jetzt nochmal groß Aufwand in die Zähne zu stecken, zum Beispiel die abzuschleifen oder Ähnliches, weil auch das schädigt die Zähne. Also ich würde mal sagen, dringend raten, auch weil Sie jetzt so gesagt haben, der Einzahn muss vielleicht gezogen werden, sind Sie da vorsichtig. Ja, man kann doch mit mit sehr guten Methoden Zähne erhalten. Und wenn sie so eine geringe Zahnanzahl haben, dann muss man wirklich um jeden Zahn kämpfen, um vielleicht wirklich umfassende Maßnahmen zu vermeiden. Also das wäre jetzt vielleicht mein Rat ein bisschen aus der Ferne.
Ja, ich habe aber noch eine Frage. Mhm. Wie soll ich damit auf Dauer zurechtkommen, wenn ich einseitig meinen Kiefer benutze? Also ich habe keine Gelenksprobleme, ich habe keine Kieferschmerzen. Das habe ich alles nicht und ich bin auch ein sehr positiv eingestellter Mensch. Aber ich würde mir halt auch gerne einen Professor, wie Sie jetzt es sind, der so viel Erfahrung hat, leisten können. Heißt also, ich müsste meine Ersparnisse nehmen und zu einem Professor gehen, wie Sie jetzt sind oder auch in Würzburg die Professoren sind. Aber da bin ich eben mit dem, was bei mir gemacht werden müsste, bei mindestens 20.000 Euro. So. Und ich bin Rentnerin, ich muss gucken, wo bekomme ich das denn her? Und meine Krankenkasse, die bezahlt mir immer nur den doppelten Zuschuss für Normales, was sie als normal ihm ansehen.
Also, sprich, Herr Fickel, haben Sie vielleicht eine Idee? Gibt es noch irgendwelche Quellen, die man anzapfen kann, als jemand, der in so einer Situation ist? Gibt es irgendwelche Zuschüsse, an die wir jetzt noch nicht gedacht haben?
Nochmals, ich finde, in solchen Situationen muss man sich klar werden, komme ich mit der Situation aktuell zurecht? Und ich nenne nur ein Beispiel. In Schweden und in Dänemark wird zum Beispiel wirklich werden die Backenzähne nicht ersetzt, weil wir wissen, die Patienten kommen sehr gut mit dieser Situation zurecht. Also ich würde sagen, Sie haben gesagt, es ist ein einseitiger Biss, was man in solchen Situationen machen kann. Man kann ihn in eine Art Schienen für nachts machen, weil in der Regel passiert die Belastung oder die Kiefergelenksprobleme in der Nacht und damit versuchen, das aufzufangen. Mein Rat wäre, und das glaube ich, hat gar nichts mit den Finanzen zu tun, auch wenn Sie bei mir Patientin wären, würde ich in Ihrer Situation wirklich vielleicht sehr genau mit Ihnen überlegen, ob es denn wirklich Zahnersatz oder umfassende Methoden braucht. Auch, weil die natürlich auch oft Konsequenzen für die anderen Zähne haben. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel mit den Finanzen zu tun, sondern das hat was mit einem Konzept zu tun. Und so wie das für mich klingt, würde ich wahrscheinlich bei Ihnen sehr konservativ sein. Das bedeutet also, ich würde versuchen, die restlichen Zähne so gut wie möglich zu erhalten, die Ihnen so weit wie möglich zu festigen und möglicherweise für diese ungleichen Belastungen da eine Art Schiene für nachts zu machen.
Alles klar. Frau Bieber, dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf und mache weiter mit der Frau Barbara. Auch sie hat mit schlechten Zähnen zu kämpfen. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe also festgestellt, röntgenologisch, dass ich eine Quecksilberbelastung habe im Oberkiefer.
Wie haben Sie das festgestellt?
Durch Röntgenbild, und sie ist auch schwarz, ne? Ich habe da auch immer wieder große Probleme. Bin natürlich 85 Jahre alt und jetzt fiel mir vergangene Woche die eine Krone raus und ich weiß jetzt nicht, was ich weitermachen soll. Ich habe nur noch wenige Zähne und bin halt, ja, zu 13 Zähne habe ich noch.
Wurde das im Röntgenbild gesehen oder ist die Schleimhaut verfärbt?
Nein, der Kiefer, der Oberkiefer auf der Seite, auf der linken.
Also es gibt manchmal Situationen, ich weiß nicht, ob Sie früher mal Amalgamfüllungen hatten.
Amalgam-Tätowierung ist das auch, ja.
Genau, also das ist das, was ich sagte, das ist eine sogenannte Amalgam-Tätowierung. Ja. Die passiert in der Regel, wenn man Amalgamfüllungen entfernt, ja, und diese vielleicht, wenn man zur gleichen Zeit auch einen Zahn entfernt und dieses Amalgam praktisch in die Schleimhaut gelangt. In der Regel ist es unbedenklich, denn wir wissen, das Quecksilber, das löst sich eigentlich nur raus, wenn wirklich an diesem Material gearbeitet wird, also zum Beispiel beim Entfernen oder Ähnliches. Also möglicherweise haben Sie das schon sehr lange
in diesem Bereich. Ich hatte den Zahn unter Eiter und da wurde eine Zahnwurzelresektion gemacht.
Genau.
Und da war aber schon der Kiefer sehr stark entzündet.
Genau, also das ist dann die Situation, man hat.
Ich weiß gar nicht, ob der Zahnarzt noch lebt, ich war da nur einmal dort, also zu dieser Behandlung und dann nicht mehr.
Genau. Man hat früher diese Resektionen oft mit Amalgam dann gefüllt, das wäre auch eine zweite Möglichkeit. Möglicherweise
der war schon gefüllt, ne? bei dieser Resektion.
Ja, möglicherweise haben Sie das schon sehr lange. Und ich würde,
10 Jahre bestimmt.
Ja, also dann würde ich meinen, dass das eher unbedenklich ist, dieser Bereich, ja, wenn da jetzt nicht irgendeine größere Entzündung an dem Knochen zu sehen ist, müsste das eigentlich unbedenklich sein und sollte eigentlich für den weiteren Verlauf der Behandlung keine Probleme machen.
Gehen.
Jetzt haben wir Sie leider nicht ganz verstanden.
Ich muss jetzt die Krone, ich muss ja irgendwie hingehen und muss da was machen lassen. Ich habe ja unten jetzt bloß noch die 4 eigenen Zähne.
Ja, also man würde natürlich, wo wir jetzt über Zahnimplantate und Ähnliches gesprochen haben, so einen Bereich dann natürlich, sagen wir mal, nicht für ein Zahnimplantat verwenden. Ja, also das muss man dann in dieser Situation sehen. In diesen Bereich würde man wahrscheinlich nicht reingehen. Ja, aber möglicherweise könnte man daneben noch eine Stütze für Ihren Zahnersatz oder Ähnliches dazu bauen. Also das müsste man mal sehen. Aber über diese Quecksilberverfärbung, ja, Amalgamverfärbung, würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht die großen Sorgen machen.
Na, das ist doch immerhin etwas, oder? Wunderbar.
Ja, ich bedanke mich vielmals.
Danke. Seien Sie zuversichtlich. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, ja. Was will ich sonst machen?
Ja.
Dankeschön.
Danke
gerne.
Ihnen. Wiederhören. So, und dann haben wir noch Frau Wagner in der Leitung, die seit Jahren Schmerzen im Kiefer hat. Ich grüße Sie, Frau Wagner.
Grüß Sie, hier ist Wagner.
Hallo, Frau Wagner.
Danke, dass ich drankomme.
Gern.
Sehr gern.
Und zwar ist mir das ein ganz großes Anliegen, denn ich habe schon jahrelang eben im linken Oberkiefer, ganz hinten in der Ecke, ein Problem. Und das ist in meinen Augen ein Knochenproblem. Ich war von Pontius bis Pilatus, kein Zahnarzt hat was gefunden. Ich galt auch schon als Hyperhonder, bis man dann endlich bei einem Zahnarzt eine 3D-Aufnahme gemacht hat. Und der hat festgestellt, an der Zahnwurzel sind Zysten. Daraufhin wurden jetzt 3 Zähne entfernt, die diese Zyste hatten. War ich jetzt sehr zuversichtlich. Leider habe ich das Problem wieder. Und inzwischen habe ich aber auch Implantate drinnen. So, das ist das eine Thema links oben und dann habe ich links unten auch noch ein Thema, wo mir der vorletzte Zahn vor Jahren gezogen wurde. Und da sind diese Alveolen noch drinnen. Und irgendwo scheinen die auch ein Problem zu machen. Und jetzt ist mein Gedanke, kann mir da ein Kieferchirurg helfen und auch meine Schleimhaut, die ja auch ein Problem macht, ob ich da nicht irgendwo mal bei einem Labor eine Probe entnehmen lassen kann, weil das immer brennt. Also der ganze linke Bereich oben und unten ist am Brennen.
Also Zysten und Alveolen, Professor Fickel.
Ja, also für mich klingt das eigentlich fast sogar nach 2 Problemen. Eine erste vielleicht kleine Nachfrage. Wer nehmen Sie denn irgendwelche Medikamente, die vielleicht auch mit dem Knochen, den Knochenstoffwechsel wegen der Osteoporose beeinflussen?
Nein.
Ja.
Ich nehme nur L-Tyroxin für die Schilddrüse.
Also das gibt's manchmal, dass solche Medikamente auf den Knochenstoffwechsel Einfluss nehmen, weil Sie gesagt haben, die Alveolen sind noch zu sehen. Also prinzipiell, ich fand es jetzt ganz interessant, Herr Schneider, zu hören, dass eine dreidimensionale Aufnahme, so wie wir es eben vielleicht ein bisschen angesprochen haben, hier vielleicht doch mal auch was geholfen hat. Mhm. Vielleicht ganz kurz zu diesen Zysten und dieser Problematik im linken Oberkiefer. Es ist natürlich so, wenn so eine Schmerzsymptomatik mal lang bestanden hat, gibt es oft ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, wie es landläufig klingt. Das heißt also, dieser Schmerz hat irgendwann so ein eigene Dynamik entwickelt. Und das klingt mir vielleicht fast ein bisschen danach, wenn diese Zysten schon lange bestanden haben, dass eben dieses Schmerzgedächtnis da im oberen linken Bereich im Körper einfach noch drin ist. Also was ich empfehlen würde, für mich ist das eher etwas, wo mal ein Neurologe draufschauen sollte, der mal schauen kann, Mensch, was ist mit den Nerven? Ja, passen da die Leitungen und Ähnliches? Also das wäre für mich vielleicht im linken Oberkiefer mal ein Aspekt, dass ein Neurologe da mal ein paar Tests durchführt, ob die Nervengeschwindigkeit, ob das alles okay ist. Und in der Regel ist das ganz gut behandelbar. Hinsichtlich der Alveolen, da muss man mal schauen, das klingt jetzt für mich so, als ob, sagen wir mal, nach Zahnziehen, das noch nicht hundertprozentig abgeheilt ist.
Was ist denn das eigentlich?
Also Alveolen würde man den Bereich nennen, wenn ein Zahn gezogen ist, das Zahnfach. Ja, das heißt also, das Zahnfach müsste ja normalerweise von selber zuheilen und in dem Fall scheint es nicht passiert zu sein. Da gibt es viele Gründe. Ein Grund wäre zum Beispiel so ein Knochenstoffwechselmedikament, deswegen habe ich nachgefragt. Da wäre ganz sicher eine aktuelle dreidimensionale Röntgenaufnahme sinnvoll, möglicherweise bei einem Kieferchirurg, der sicher so ein Gerät hat, um mal zu sehen, ja, wie viel Knochenumbau ist denn in diesem Bereich passiert. Also vielleicht diese zwei Tipps.
Okay, da Frau haben wir Wagner. Schon sehr weitergeholfen.
Super, sehr gerne.
Das freut uns.
Alles
Frau
Gute.
Wagner, danke schön.
Vielen Dank.
Wiederhören. Ein paar Minuten haben wir noch, Herr Fickel. Das heißt, ich habe hier noch ein paar kleine Fragen an Sie, die ich gerne weitergeben möchte. Zum Beispiel diese, dass eine Hörerfrage, ein Freund von mir hat seit Jahrzehnten starken Mundgeruch. An einem kaputten Zahn kann es ja nicht liegen, sonst hätte er ja keine Zähne mehr im Mund über all diese Jahre. Woran könnte das liegen? Und natürlich traut sich niemand, ihn drauf anzusprechen. Wie weist man jemand drauf hin? Haben Sie
ja,
eine logisch. Idee?
Ja, klar. Da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Er soll sich mal einen Zungenschaber aus der Apotheke oder im Drogeriemarkt besorgen und mal einfach mal ein, zwei Wochen jeden Tag mit dem Zähneputzen zusammen die Zunge säubern. Wir wissen, die Zunge ist in ganz vielen Fällen der Auslöser von Mundgeruch, weil die eben, jeder kennt das, ne, so Papillen hat und Einsenkungen. Wenn das nicht wirkt, dann muss man mal weiterschauen. Es könnte auch ein Magenproblem sein. Ja, auch das ist es oft. Ja, und natürlich, aber das scheint ja jetzt schon ausgeschlossen zu haben, es kann aber auch oft ein Zahnproblem sein mit einer Parodontose. Ja, das wären so die drei Aspekte. Der einfachste Weg ist Zungenschaber und das mal ausprobieren, ob es weggeht.
Dann noch eine kurze Frage. Wie putzt man ein Gebiss? Manche Zahnärzte sagen mit Kernseife oder Spülmittel.
Da haben Sie absolut recht, die Zahnärzte. Ja, absolut. Also diese ganzen Hilfsmittel, die wir manchmal in der Werbung sehen, die greifen eher die Grundstoffe an. Also können wir kurz und knapp machen, absolut korrekt.
Super. Und die letzte Frage, kann man Schneidezahnkaufflächen versiegeln?
Schneidezahnkaufflächen. Also die Schneidezähne haben ja an sich keine Kauflächen, sondern die haben eher Schneidekanten. Und die Schneidekanten haben in der Regel keine Grübchen. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, in welche Richtung die Frage geht. Vielleicht ein Punkt, der manchmal bei Schneidezähnen passiert, ist, die Schneidezähne werden oft doch so ein bisschen abgeschliffen, ne? Durch den vieles Kauen und auch nachts. Und da bilden sich manchmal, insbesondere wenn die stark abgeschliffen sind, so Einsenkungen, so Dellen, ne? Weil der Zahnschmelz außen fester ist und innen das Zahnbein weicher ist. Und dann bilden sich solche Rillen. Und diese Rillen kann man absolut mit Kunststoff auffüllen, sollte man auch, weil oft ist es dann so, sonst geht nämlich da in diesem Bereich das Abschlürfen weiter.
Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben, so ist der Titel des Buches, das unser heutiger Experte Professor Dr. Stefan Fickel geschrieben hat, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Leider konnten wir nicht alles beantworten, was hier an Fragen reinkam, aber schauen Sie doch mal ins Buch rein, da finden Sie vielleicht auch die eine oder andere Antwort. Nächste Woche geht es ums Kinderkriegen hier im Bayern 2 Gesundheitsgespräch oder auch ums nicht schon wieder Kinderkriegen. Geburt, Stillen, Verhütung, Informationen rund um die Entbindung. Ulrike Ostner im Gespräch mit Professor Angela Köninger von der Geburtshilfe der Uni Regensburg. Ja, und für heute sage ich ganz herzlichen Dank an Sie, Professor Stefan Fickel nach Nürnberg.
Ja, sehr gerne und vielen Dank wieder mal an Sie.